Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. In der heutigen Sendung geht es um Klimawandel, Konflikte und Kirche. Auf der Ferieninsel Bali haben Politiker über den Umweltschutz debattiert. In der Türkei wurde ein Franziskanerpater angegriffen, die Kosovo-Frage betrifft auch die Kirche und in Pakistan wurde der Ausnahmezustand aufgehoben. Am Schluss dieser Sendung stellen wir Ihnen die katholische Kirche in Japan vor. Doch zuerst hören Sie das Aktuelle vom Tag mit Birgit Pottler.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Der Trend zu einer Steigerung der Waffenexporte dauere ungebrochen an, sagte der katholische Vorsitzende der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, Prälat Karl Jüsten, an diesem Montag in Berlin. Die Bundesregierung wies die Kritik zurück. Papst Benedikt ruft zu großer Sorgfalt bei Selig- und Heiligsprechungsprozessen auf. Im Vatikan empfing er an diesem Montag die sogenannten Postulatoren solcher Verfahren. Dabei erinnerte er daran, dass in den letzten Jahrzehnten das religiöse und kulturelle Interesse an christlichen Heiligen gestiegen sei. Sie zeigten das wahre Gesicht der Kirche und machten sie glaubwürdig. Die Verbindung von Wissenschaft und Wahrheit ist untrennbar. Das betonte Kardinal Christoph Schönborn bei der Verleihung des diesjährigen Kardinal-Innitzer-Preises in Wien. Mit der Vergabe von Wissenschaftspreisen wolle die Kirche ausdrücken, dass wir vor der Wahrheit keine Angst zu haben brauchen, weil, so Schönborn wörtlich, Wahrheit durch die innere Kraft ihrer Argumente überzeugt. Bei Konflikten in der Vergangenheit habe es Grenzüberschreitungen von beiden Seiten gegeben. Erneut kritisiert ein Vatikanvertreter die Gespräche mit Israel. Das gemeinsame Statement nach der letzten Verhandlungsrunde in Jerusalem sage wirklich alles, was man nur sagen kann, nämlich nichts. Das meinte an diesem Montag Erzbischof Antonio Maria Velho von der Ostkirchendelegation. Er nahm an den bilateralen Verhandlungen vor 4 Tagen teil. Die Gespräche über Steuer- und Eigentumsfragen der Kirche im Heiligen Land sind seit 14 Jahren ohne greifbare Ergebnisse. Es sei nicht leicht, mit Israel zu verhandeln, so Erzbischof Velho. Im kleinen Kreis sei man gut vorangekommen. In der Vollversammlung gehe es bei, so wörtlich, den sensiblen Punkten überhaupt nicht weiter.
Das waren die Nachrichten. Die Bilanz der UNO-Klimakonferenz auf der Sonneninsel Bali fällt in den Kommentaren der internationalen Medien überwiegend düster aus. Ihrer Ansicht nach wurden die überzogenen Erwartungen mit der ungenauen Absichtserklärung enttäuscht. Als unzureichend wertet auch das katholische Entwicklungshilfswerk Miserior die Ergebnisse der Klimakonferenz auf Bali. Gudrun Seiler berichtet.
In einer dramatischen Abschlusssitzung haben sich vergangene Woche auf Bali die Delegierten der Weltklimakonferenz auf einen Kompromiss verständigt, der den internationalen Klimaschutz voranbringen soll. Erstmals wurde festgeschrieben, dass auch die Entwicklungs- und Schwellenländer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen. An der entsprechenden Passage wäre die Konferenz fast gescheitert. Angesichts der Dramatik des Klimawandels und der jetzt schon spürbaren Auswirkungen für die Menschen im Süden verursacht dieses Resultat Wut und Angst vor der Zukunft, moniert der Abteilungsleiter Entwicklungspolitik bei Miserior, Bernd Bornhorst.
Miserior beschäftigt sich ja aus der Perspektive der Armen mit den Fragen des Klimawandels und aus dieser Perspektive der Armen ist es vollkommen unzulänglich, was in Bali erreicht wurde, weil im Prinzip ist das eigentliche Ergebnis ja nur, dass verhandelt wird und dafür hätte man sich gar nicht erst nach Bali bewegen müssen.
Der Aktionsplan enthalte aber auch Bausteine einer gerechteren Klimaschutzpolitik, die in die richtige Richtung weisen, meint Bornhorst. Hierzu zähle insbesondere die Selbstverpflichtung der Industriestaaten, die Entwicklungsländer zu unterstützen.
Hoffnung gibt es insofern, weil die Anpassungsfonds jetzt nochmal bestätigt wurden und weiter aufgefüllt werden. Aber diese Anpassungsfonds sind ja sozusagen nur die Akzeptierung der Realität, die schon da ist. Das, was viel wichtiger ist, nämlich vermeiden, dass es noch schlimmer wird. Die Frage, bis wohin können wir den Klimawandel noch aufhalten? Diese ganze Frage wurde ja unter lauter diplomatischen Geplänkel vollkommen begraben und ist dann nur noch reduziert worden auf das Ergebnis, wir verhandeln, aber mehr nicht.
Mit diplomatischem Geplänkel bezeichnet Bornhorst die verschiedenen Interessensgruppen, die auf Bali anwesend waren und die Gespräche beeinflusst haben.
Das Problem ist halt, dass es immer noch sehr viele Staaten gibt, die mit dem Verkauf von Erdöl gut verdienen und dass es Länder wie die USA gibt, die der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen wollen. Man muss schon sagen, dass die europäische Position in diesem Fall vorbildlich war und man kann halt naturwissenschaftliche Fakten nicht diplomatisch aushebeln und insofern hätten die Politiker akzeptieren müssen, dass es konkrete Vorgaben geben muss bezüglich Reduzierung der CO2-Verschmutzung in den nächsten 50 Jahren. Und das hat man leider nur in Fußnoten festgeschrieben, so als ob man naturwissenschaftliche Fakten durch Verhandlungen leugnen könnte.
Immerhin sei es den reichen Staaten bei den Gesprächen auf Bali gelungen, Vertrauen bei den Entwicklungsländern zu gewinnen, die sich ihrerseits bereit erklärt haben, sich an den Bemühungen zum internationalen Klimaschutz zu beteiligen und den Zuwachs an Treibhausgasen gering zu halten. Umweltschutz und Armutsbekämpfung haben viel miteinander zu tun und beeinflussen sich gegenseitig.
Auch wenn das indirekt erscheint, der Zusammenhang. Also wir wissen, dass durch die CO2-Emissionen, die wir schon verursacht haben und durch das, was wir noch tun werden, wenn es keinen Wandel gibt, die Ärmsten der Armen am meisten betroffen sind. Denn gerade da, wo jetzt schon Dürre und Hungersnot da sind, da wird Klimawandel am stärksten eingreifen. Insofern, jeder Schritt, den wir hier leisten, ist nicht nur einer, damit wir auch im Winter noch Skifahren können, sondern ist vor allen Dingen einer, damit die Armut im Süden nicht weiter voransteigt oder ansteigt und vielleicht sogar gesenkt werden kann. Insofern ist der Zusammenhang gar nicht so indirekt, sondern sehr direkt.
In dieser Hinsicht kann die katholische Kirche zusammen mit anderen christlichen Gemeinschaften durchaus viel tun, so der Abteilungsleiter Entwicklungspolitik beim Hilfswerk Miserior.
Die Kirchen können ihr zweifach helfen. Also es ist ja lustigerweise so, dass Al Gore gesagt hat, es handelt sich hier um eine moralische Frage und eigentlich ist für Moral ja niemand besser zuständig als die Kirche. Und Gott sei Dank gibt es ja bis hin zum Vatikan deutliche Verlautbarungen, die sagen, was hier zu tun ist und was geschehen muss. Das ist die eine, die wichtige moralische Ebene, um Druck auf die Politiker auszuüben. Auf der anderen Seite sind Kirchen in vielen Fällen engagiert in diesem Bereich, angefangen von Hilfswerken wie Miserior, die vor Ort die Ärmsten der Armen unterstützen, bis hin zu den vielen Kirchen und Gemeinden im Norden und Süden, auch gerade im Norden, die konkrete Beispiele von Klimaschutz und Umweltschutz selber in ihren Häusern tätigen.
Die Gewaltserie gegen Christen in der Türkei reißt nicht ab. Am 16. Dezember wurde in Izmir ein katholischer Geistlicher angegriffen. Mit einem Messer stach ein 19-Jähriger den italienischen Priester Adriano Francini nach der Messe in der Antoniuskirche nieder. Er erlitt Verletzungen im Bauchbereich und wurde operiert, ist aber außer Lebensgefahr. Pater Eberhard von Gemmingen weiß mehr darüber.
Der Täter wollte mit seinem Messerangriff offenbar dagegen protestieren, dass sein Prozess des Übertritts zum Christentum so lange dauert. Er war seit 3 Jahren regelmäßig in die Antoniuskirche gekommen und soll mehrfach seinen Wunsch nach der Taufe bekundet haben. Ruggero Franceschini ist Erzbischof von Izmir. Er sagte uns,
Izmir ist eine in positiver Hinsicht laizistische Stadt. Wir werden dort eingeladen, Unterricht zu erteilen. Es gibt Kooperationen auf jedem Niveau. Auf diesem Hintergrund scheint mir der Attentäter eine Ausnahme, eine gestörte Persönlichkeit. Aber ich sehe auch einen Zusammenhang mit schlechten Tendenzen im Schulunterricht. Dort wird ein bisschen zu schnell behauptet, dass Fremde die islamische Religion beflecken und die türkische Zivilisation. Das führt zu einem Exzess an Nationalismus.
Es gibt also, so lässt der Erzbischof erkennen, doch gewisse Verbindungslinien zwischen dieser Tat und anderen Angriffen auf Christen. Und immer wieder stoßen die Ermittler in diesen Fällen auf Querverbindungen zu extrem nationalistischen Kreisen, dem sogenannten Tiefenstaat. Erzbischof Franceschini zum Nationalismus.
Zum Glück sind diese Tendenzen zwar auf dem Rückzug, aber es gibt immer noch Schulen, die allen ihren Unterrichtsfächern immer noch diese Soße dazugeben. Also, das war ein verdrehter Attentäter, doch gleichzeitig war das eine Frucht seiner Schulausbildung. Die Debatte um den Kosovo dauert an. Russland warnt vor einer unkontrollierbaren Krise. Kirchenvertreter rufen zum Schutz der serbischen Minderheit und werben um Verständnis für die Unabhängigkeitsbestrebungen der Albaner. Hintergründe von Birgit Pottler.
Die USA und die Mehrheit der EU-Staaten drängen auf die Eigenständigkeit des Kosovo. Das sei verständlich, sagt der langjährige deutsche Europabischof Josef Hohmeier. Doch gerade erst von einem Besuch im Kosovo zurückgekommen, gibt er auch zu bedenken.
Einerseits verständlich, dass Serbien das für seine Identität so ungemein bedeutsame Kosovo nicht aufgeben will. Andererseits muss man aber sehen, dass die Bevölkerungsmehrheit der muslimischen Albaner im Kosovo sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den Serben von Serbien bedroht fühlt, auf Unabhängigkeit drängt, ja besteht.
Für Don Matteo Di Fiore, Leiter des Salesianerwerks in Pristina und im Kosovo, gibt es keinen Zweifel. Das Volk will die Unabhängigkeit.
Certamente la situazione in questo periodo, ma da anni.
Die Lage ist hier schon seit Jahren gespannt, vor allem, weil das Volk nicht weiß, wo seine Zukunft liegt. Die Menschen leiden also unter Unsicherheit und Angst. Die Situation hat aber auch wirtschaftliche und soziale Folgen. Der Kosovo ist das ärmste Land Europas. 15% der Bevölkerung leben in extremster Armut.
Jenseits der politischen Debatte haben die Kirchen, nicht nur die katholische, in erster Linie vor allem ihren Dienst getan, sagt Hohmeier.
Ja, sie hat sich enorm bemüht, und das muss man wohl von allen Kirchen sagen, die schreckliche Not vor Ort zu sehen, wahrzunehmen und das ihr Mögliche zu tun, Menschen zu stützen.
Das Moskauer Patriarchat verknüpft die künftige Gestaltung seiner Beziehungen zum Heiligen Stuhl mit dessen Haltung in der Kosovo-Frage. Wenn die katholische Kirche den Dialog mit der Orthodoxie tatsächlich vertiefen wolle, könnte sie das durch den Einsatz für den Schutz der orthodoxen Christen und der heiligen Stätten im Kosovo, der geistigen Wiege des serbischen Volkes, zum Ausdruck bringen, sagt Alexei II. Gegenüber einer Belgrader Tageszeitung. Bischof Hohmeier mahnt besonnen.
Ich sehe in der Äußerung des Moskauer Patriarchates letztlich Solidarität mit der serbisch-orthodoxen Kirche, was ja nun wiederum verständlich ist.
Vom Heiligen Stuhl werde es keine Aussage zur politischen Fragestellung geben, das sei sicher. Doch, und da sind sich alle christlichen Konfessionen einig, der Verbleib der serbisch-orthodoxen Minderheit müsse gesichert werden, ebenso wie die Sicherheit der serbischen orthodoxen Klöster. Eine Entscheidung über die Zukunft des Kosovo ist noch nicht in Sicht. Am 19.12. berät zunächst der UN-Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen. Hohmeier.
Viele meinen und hoffen, auch ich, wenn es zu einer Entkrampfung kommen sollte, könnte sich eine tragfähige Beziehung zwischen Serbien und Kosovo entwickeln.
Die internationale Gemeinschaft sei mit einer möglichen Unabhängigkeit der serbischen Provinz noch lange nicht aus der Verantwortung entlassen, betont der Salesianer Fiore.
Le Nazioni Unite hanno, succede anche in altre parti, sono state fortemente presenti.
Die Vereinten Nationen waren hier sehr stark vertreten, aber vielleicht nicht sehr effektiv. Doch Veränderung muss aus dem Volk herauskommen. Mit der Unabhängigkeit könnte eine neue Phase der Politik beginnen. Die Vereinten Nationen und Europa müssten dann das Land zu einer Ordnung führen, zu ausreichender wirtschaftlicher, sozialer und politischer Autonomie.
Die Vereinigten Staaten haben Pakistans Präsident Pervez Musharraf aufgefordert, der Opposition vor der Parlamentswahl besseren Zugang zu den Medien zu gewähren. Derweil verschärft sich der Konflikt zwischen Islamisten und Regierung. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Polizeiposten im Nordwesten Pakistans sind am Montag mindestens 10 Menschen getötet worden. Nach Militärangaben zündete der Attentäter den Sprengsatz nahe einer Armeeschule. Ein Bericht von Stefan Kempis.
Der pakistanische Präsident Pervez Musharraf hat am Wochenende den Ausnahmezustand nach anderthalb Monaten wieder aufgehoben. Manche Restriktionen für die Medien und die Justiz bleiben aber noch in Kraft. Die Kirche ist misstrauisch. Der Bischof von Islamabad, Anthony Theodore Lobo, meint im Gespräch mit uns,
ein Ausnahmezustand setzt Menschenrechte außer Kraft und darum ist seine Aufhebung nur zu begrüßen, denn dadurch gibt es auf jeden Fall wieder ein Mehr an Menschenrechten. Andererseits ist aber auch die pakistanische Verfassung in 6 Punkten geändert worden. Da wird also praktisch mit einer Hand gegeben und mit der anderen wieder genommen. Eigentlich kann die Verfassung nämlich nur durch große Mehrheit im Parlament geändert werden und nicht von einem einzelnen Mann. Er behauptet, dass das oberste Gericht ihm diese Macht gegeben habe und übt diese Macht einfach aus.
Der wirkliche Test steht der pakistanischen Demokratie noch bevor, glaubt der Bischof. Im Januar finden Parlamentswahlen statt.
Ich halte es gar nicht für so sicher, ob die Partei, die Musharraf unterstützt, gegen die großen Oppositionsparteien von Nawaz Sharif und Benazir Bhutto gewinnen kann. Angeblich hat es darum schon geheime Vorbereitungen für Wahlfälschungen gegeben. Wir müssen also abwarten. Auch in hochentwickelten Staaten wie Japan entdecken immer mehr Leute, dass der wirtschaftliche Erfolg und die fortschrittlichen Technologien die menschlichen Herzen nicht füllen können. Denn jemand, der Gott nicht kennt, so steht es auch in Spe Salvi, ist ohne die große, das ganze Leben tragende Hoffnung. Das hat Papst Benedikt XVI. Am vergangenen Samstag den japanischen Bischöfen anlässlich ihres Adlimina-Besuches gesagt. Die katholische Kirche in Japan, wie sollen wir uns das hier im Westen vorstellen? Ein Beitrag von Pater Max Capabianca.
Die Geschichte des Christentums in Japan begann mit der Ankunft des Jesuitenmissionars Franz Xaver im Jahr 1549. Allerdings mussten Christen lange Zeit im Untergrund leben. Teilweise waren die Gläubigen ganz auf sich gestellt. Es gab keinerlei Klerus. Wir haben mit dem Bischof von Takamatsu gesprochen, Francis Xavier Osamu Mitsobe. Immer noch wird das Christentum als eine fremde Religion wahrgenommen, meint Mitsobe.
Die japanische Kirche hat versucht, sich der japanischen Kultur anzupassen. Trotzdem ist es uns bis heute noch nicht gelungen, uns im Vollsinn zu inkulturieren. Das ist eine Tatsache. Die japanische Kultur ist tief im Buddhismus, dem Konfuzianismus und Shintoismus verwurzelt. Außerdem gibt es weiterhin eine gewisse pantheistisch-Naturreligiosität, sodass die Japaner dem Monotheismus distanziert gegenüberstehen.
Laut offiziellen Statistiken gab es im vergangenen Jahr 7000 Taufen in Japan, je zur Hälfte Erwachsene und Kinder. Knapp 1500 Priester und Bischöfe und 6000 Ordensfrauen stehen im Dienst der Evangelisierung. Dennoch haben die Laien in Japan weiterhin eine besondere Bedeutung, meint der Bischof.
Deren Rolle ist wichtig, denn früher bestand die Kirche praktisch nur aus Laien. Nach dem letzten Weltkrieg sind viele ausländische Missionare gekommen, sodass die Laien eine recht gründliche Katechese genossen haben. Dennoch ist in diesem Bereich immer noch sehr viel zu tun. Auch in Japan, wo die Katholiken in der Minderheit sind, habe die katholische Kirche die Aufgabe, die frohe Botschaft zu verkünden. Insbesondere sollten die Gläubigen ein Augenmerk auf die Jugendlichen richten. Das betonte der Papst gegenüber den japanischen Oberhirten. Das war Weltkirchenmagazin. Es verabschiedet sich Mario Galgano. Und zum Schluss noch ein Gedanke für diese Adventstage aus der Enzyklika Spe Salvi von Papst Benedikt XVI. Was Jesus, der selbst am Kreuz gestorben war, gebracht hatte, war die Begegnung mit dem Herrn aller Herren, die Begegnung mit dem lebendigen Gott und so die Begegnung mit einer Hoffnung. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.